Ja, liebe Geschwister, ich grüße euch alle, Sie alle, wie ihr euch hier im Gemeindesaal versammelt habt. Ich grüße auch all die Geschwister, die uns jetzt übers Internet zugeschaltet sind, übers Telefon. Schön, dass wir heute Abend Gemeinschaft haben dürfen unter dem Wort unseres heiligen und lebendigen Gottes. Wir beginnen heute so eine kleine Einheit bis zu den Sommerferien hin. Haben wir noch 3 Abende, wo wir uns treffen werden halt. Und da wollen wir uns ein Stück weit dem Noah zuwenden und wollen heute gucken auf das, was Sintflut und Arche ist halt. Dem wollen wir heute begegnen. Ich möchte beginnen mit einer Andacht aus diesem Sintflut-Geschehen über ein Motiv. Habe ich vor einigen Jahren nochmal hier drüber gepredigt in der Gemeinde. Ein Motiv aus der Sintflut-Geschichte, das mich sehr anspricht, was ich ein ganz tolles Bild finde, was immer so ein bisschen untergeht. Man hat ja, wenn man Sintflut und Arche so vor Augen hat, nicht immer so ein bisschen so die Kinderbibelbilder vor Augen, halt nicht wie da so auf der Gangway, auf dem Laufsteg hin zur Arche, nicht die Elefanten und die Giraffen und was nicht alles dann in paarweise dann hochlaufen. Und aber so ein ganz tolles Motiv dieser Sintflut und Arche-Geschichte bei Noah ist dieser Vers, 1. Mose 7, Vers 16, als dann nämlich wirklich die 8 Menschen an Bord sind, Noah, seine Frau, seine 3 Söhne, Sem, Ham, Japhet mit ihren Frauen und eben die ganzen Tiere, nachdem er über Jahre an dieser Arche gebaut hat und alle jetzt an Bord sind, da heißt es in Vers 7, in Kapitel 7, Vers 16, und der Herr schloss hinter ihm zu. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir jetzt in den nächsten 3 Stunden uns beschäftigen dürfen mit dem Noah. Durch diesen Menschen hast du vieles getan. Du hast einen Neuanfang mit deiner Schöpfung getan und gemacht mit und in ihm. Wir können so vieles lernen, wenn wir in diesen alten Texten lesen. Und wir wollen jetzt beginnen in dieser Stunde. Und wir wollen dich bitten für diese gesamte Einheit, aber natürlich auch für diese Stunde um deinen Segen, insbesondere jetzt für die Andacht, Herr. Sei du bei uns, sprich du durch dein Wort zu uns und segne du an jeden Einzelnen, wie jetzt gekommen ist, in deinen Gemeindesaal oder wie uns auch zugeschaltet ist übers Internet oder Telefon, Herr. Amen. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Es geht um das Zuschließen. Darüber möchte ich mir in dieser Andacht mit Ihnen Gedanken machen, über dieses Motiv des Zuschließens. Und das finde ich das Fantastische. Also, dass jetzt nicht die Arche zugeschlossen wird von einem der Männer, die innen drin sind, oder Noah mit seinen Söhnen gemeinsam, könnte ja auch sein, die verschließen von innen die Arche. Nein, Gott schickt nicht mal einen Engel, keinen Cherub, keinen Engel, nichts, sondern er ganz persönlich, so heißt es hier, er geht hin und verschließt die Arche. Dieses Verschließen, nicht nur die Tür zudrücken, sondern das müssen wir uns so vorstellen, dass eben auch dort eine, ich sage jetzt mal, gegen dieses vernichtende Wasser eine Schicht aufgebracht wird auf dieses Boot. Also eine Art Pech vielleicht, eine Art Teer, wie auch immer. Das, was Noah sowieso schon gemacht hat, er hat die Arche ja mit Pech beschmiert halt, nicht? Aber das da, wo natürlich, kann man sich vorstellen, da wo die Tür ist, wenn man von innen zumacht, dann bliebe ja von außen so ein Stück weit. Und Gott von außen macht die Tür nochmal zu, dass das wirklich zu ist, dass das dicht ist. Und dieses Zuschließen hat ganz unterschiedliche Assoziationen, wenn man darüber nachdenkt, ganz unterschiedliche Motive. Und zwar einmal das Motiv der Errettung, als zweites das Motiv der Aussperrung und als drittes das Motiv der Entscheidung, dass Gott eben diese Entscheidung des Zuschließens getroffen hat. Das erste Motiv, das Motiv der Errettung. Gott schließt zu, um zu erretten. In den Vereinigten Staaten, aber auch in Deutschland, gibt es bei reichen Menschen in Häusern so etwas, was man den Panic Room nennt. Also Leute, die ganz viel Geld haben und die um ihr Leben fürchten, die denken müssen halt, naja, irgendwann kommt einer und entführt mich. Die lassen sich zum Teil in ihre Häuser einen Panic Room einbauen. Das heißt, da gibt es einen bestimmt gesicherten Raum. Das heißt, wenn man denkt, hier sind Einbrecher im Haus, dann kann ich mich in diesen Raum flüchten und dann drücke ich auf den Knopf und dann ist alles zu. Und dann ist das quasi wie nicht im eigenen Safe. Da habe ich zwar eine Luft- und Wasserversorgung, aber dann können die draußen sind, nicht zu mir reinkommen. Und selbst wenn die da mit Panzerfäusten schießen, also da ist eine ganz große Sicherheit gegeben. Übrigens, das gibt es zum Teil auch auf manchen Schiffen mittlerweile. Also das gab es eine Zeit lang, dass da die Piraten da so gerade vor der afrikanischen Küste dort in Somalia viele Schiffe gekapert haben. Und dann hat man angefangen, auch hier drüben die Reederei Beluga, als es die noch gab, halt nicht, sogenannte Panic Rooms auf den Schiffen einzubauen halt. Das hat es tatsächlich häufiger gegeben, dass die Piraten gekommen sind, wollten das Schiff kapern, aber die haben das lahmgelegt, ging keine Steuerung mehr und die ganze Mannschaft war im Panic Room und irgendwann, weil die natürlich Soldaten alarmiert haben, mussten die wieder runter. Da ist diese Entführung fehlgeschlagen halt nicht. Und da war ein verschlossener Raum. Und der rettete eben diese Schifffahrtsleute oder eben bei diesen reichen Leuten, wenn die so große Häuser haben, wenn dann Eindringlinge im Haus sind oder vermeintliche Erführer, wenn die dann in diesem verschlossenen Raum sind, dann sind die gerettet. Und so ist es auch hier bei der Arche. Hier wird etwas zugeschlossen und dieses Zuschließen bedeutet Rettung. Und das ist ein Handeln, was wir bei Gott häufiger in der Bibel finden, dass er zuschließt, dass er wirklich kommt und Dinge verschließt, damit die Seinen gerettet sind. Nicht nur hier in dieser Geschichte, wo er eben dieses Boot zuschließt, wie es verschließt. An vielen Stellen wird das gesagt, in ganz interessanter Weise, zum Teil in ganz anderen Lagen halt. Also beispielsweise Daniel, wir haben vor einiger Zeit ja nochmal diese Geschichte Daniel der Löwengrube als Predigtext gehabt, halt nicht. Da heißt es ja auch, der Engel, der Herr schickt seinen Engel. Und er hat ihnen das Maul zugehalten, nicht? Er hat ihnen das Maul verschlossen. Es war nicht möglich, dass sie mit ihrer Beißkraft dem Daniel Schaden antun konnte. Dafür hatte Gott in wunderbarer Weise gesorgt. Oder denken wir an diese Urerzählung, diese Urgeschichte, das Urerlebnis des Volkes Israel, Durchzug durch das Rote Meer, durch das Schilfmeer halt, nicht? Nicht nur, dass sie trockenen Fußes durchgehen können, als dann die Ägypter kommen, die eine Gefahr darstellen, da umschließt Gott sie mit den Fluten des Wassers und ersäuft sie halt, nicht? Sie haben keine Möglichkeit eben an die Israeliten heranzukommen halt. Auch in Offenbarung 20 heißt es von der Endzeit halt nicht, dass also der Teufel in den Abgrund geworfen wird und für 1000 Jahre der Abgrund verschlossen wird. Er wird verschlossen und 1000 Jahre hat der Widersacher eben für die 1000-jährige Friedensreichszeit keinen Zugriff eben auf die Menschen. Auch dort wieder etwas Schützendes zuschließen als erretten. Und wenn ich eben davon gesprochen habe, die Arche wird so ein Stück weit ja versiegelt. Wie gesagt, Gott macht ja nicht nur die Tür dazu oder drückt die zu, dieses Teil, sondern man muss sich so vorstellen, man hat ja, das sagt die Bibel eben auch, die Planken, das Holz verschmiert mit Pech, mit Teer, damit das wasserdicht ist halt, nicht die Stelle, wo die Tür zugeht. Das ist ja eine besonders empfindliche Stelle, das wissen wir auch von Fähren heute, da wo eine Tür schließt. Das ist das, wo das Wasser am einfachsten eindringen kann. Und das ist natürlich wichtig, dass man das nochmal von außen richtig auch am besten versiegelt. Aber das war für Sem, Ham, Japhet und auch für Noah natürlich unmöglich und ihre Frauen. Aber das tut Gott hier nicht, er versiegelt das. Und das ist so ein Bild, was Gott auch im Neuen Testament gebraucht, dass er sagt, Epheser 4, dass wir, die wir Christen sind, durch den Heiligen Geist versiegelt sind für den Tag des Gerichtes. Wir sind versiegelt für den Tag des Gerichtes. Also auch hier wieder, ich sage immer wieder, da komme ich gleich noch zu die Arche, eine wunderbare Typologie dafür halt, nicht? Also für das, was im Neuen Bund auch passiert. Und so wie Noah gerettet wurde durch die, ich sage mal, Versiegelung Gottes, wie er die Tür zugemacht hat, wie er zugeschlossen hat, so dürfen wir uns auch darüber freuen halt, nicht? Dass wir versiegelt sind, verschlossen sind für das, was im Gericht passiert, weil wir ja Glieder am Leib Christi sind und uns da nichts passieren kann. Und das ist das Tolle an dieser Geschichte, das erste Motiv, dass man einfach sagt, hier werden Menschen gerettet. Durch das Handeln Gottes werden Menschen gerettet. Die haben, das ist das, was Noah getan hat, die haben dem Wort Gottes geglaubt und haben alles genauso getan, wie das Wort das gesagt hat und sind im Kasten, in der Arche und werden deshalb gerettet, das Zuschließen als Errettung. Das ist etwa was ganz Wunderbares, das ist das, was wir auch für uns in Anspruch nehmen dürfen, einfach, die wir zu Jesus gehören. Auch wir sind Gerettete, eben weil wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Auch für uns ist diese Versiegelung eine Rettung. Aber, und jetzt komme ich zum Zweiten, dieses Versiegeln, dieses Zuschließen ist nicht nur das Motiv der Errettung, es ist auch das Motiv des Aussperrens. Gott ist nicht nur der Gott, der einen Teil der Menschen rettet, er ist auch der Gott, der einen anderen Teil der Menschen dem Gericht preisgibt, der zuschließt. Auch das ist ein Motiv, das immer wieder vorkommt, auch schon in der Urgeschichte, nicht? Im Paradies. Im Paradies schließt Gott zu, nicht? Schmeißt sie raus, die Menschen, und schließt zu, das Paradies ist verschlossen halt, nicht? Im Neuen Testament finden wir immer wieder, auch in den Endzeitreden Jesu, immer wieder dieses Motiv des Verschließens. Lukas 13 etwa heißt es, wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten zu euch sagen, ich kenne euch nicht. wo seid ihr her? Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken, auf den Straßen hast du uns gelehrt. Und er wird euch sagen, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her, weicht von mir, ihr Übeltäter. Auch hier wieder dieses Motiv der verschlossenen Tür, nicht das Zuschließen als Aussperren. Der Hausherr hat zugeschlossen, sagt Jesus halt nicht. Das ist das Bild natürlich eines Tages fürs Gericht, nicht, wenn die Leute sagen, ich habe immer fleißig Kirchensteuer bezahlt, nicht, und ich bin doch immer regelmäßig gegangen, Ostern und Weihnachten in Gottesdienst halt nicht, und ich habe doch versucht mit meinem Nachbarn halt, das muss doch gereicht haben halt nicht. Oder dieses Motiv eben der Matthäus 25, die törichten Jungfrauen, die klugen, die törichten halt nicht. Auch da das Motiv des Zuschließens halt nicht. Dann ist die Hochzeit im Gange und dann kommen die, die kein Öl hatten, kein Glauben haben, die kommen und sagen, jetzt wollen wir rein. Und sagt, ja, gibt's nichts mehr. Schluss, es ist zu spät. Es ist zu spät halt nicht. Abgeschlossen. Auch das tut unser Herr und Heiland, dass er abschließt. Da gibt es furchtbare Bilder. In Amos heißt es einmal halt nicht, dass die Zeit kommen wird, dass es einen Hunger geben wird. Ein Hunger nicht nach Brot, sondern nach dem Wort Gottes. Nicht? Und die Leute suchen halt nicht und Gott hat es ihnen weggenommen. Es ist zu spät, es gibt kein Wort Gottes mehr. Ich spreche immer wieder davon, es ist Gnadenzeit. Das bete ich auch ab und zu nochmal. Das ist eine Gnadenzeit, dass wir das Wort noch haben dürfen. Und das versteht die Welt nicht, dass wir es jetzt noch frei haben können. Es wird eine Zeit kommen, wo es zu spät ist, wo zugeschlossen ist. Genau wie eben hier in der Geschichte. Da gab es auch ein zu spät. Nicht? Diese Arche, ich werde gleich von den Maßen sprechen, das ist ja ein Riesenschiff gewesen, was Noah da gebaut hat. Das baust du ja nicht eben, ich sag mal, in deiner Garage. Nicht? Das hat er gebaut und das haben Leute mitgekriegt. Und das heißt in der Bibel auch davon, in Matthäus 24, und sie haben es nicht beachtet. Nicht? Die werden sich so ihre Späßchen gemacht haben, die haben gesagt, der tickt doch nicht ganz richtig, der Alte, der hat zu dir wieder ein paar Schafe verkauft, damit er noch mehr Holz kaufen kann. Wie soll hier Wasser hinkaufen? Sie haben es nicht beachtet halt. Nicht? Und irgendwann hat es angefangen zu regnen. Und dann werden die am ersten Tag vermutlich noch gedacht, Mensch, jetzt schüttet es mal richtig, wunderbar. Und ich am zweiten Tag haben sie gesagt, jetzt schickt es aber mal. Und irgendwann ist es denen sicherlich gedämmert, Mann, den einzigsten Weg, den es noch gibt, das ist die Arche. Die Bibel berichtet zwar nichts davon, wie die gekommen sind und geklopft haben, aber zumindest werden sie in ihrem Herzen gedacht haben, wären wir wohl auch dabei gewesen, das wäre das Bessere. Aber es war keine Chance mehr. Das Ding war zu. Gott hatte die Arche zugeschlossen halt nicht. Und die Bibel mahnt uns da, die Bibel mahnt uns das, dass das heute ganz genauso ist halt, nicht? Matthäus 24 heißt es, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein, das Kommen des Menschensohnes. Denn sie waren wie in den Tagen vor der Sintflut. Sie aßen, sie tranken, sie heiraten, sie ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam. Und er raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Ich sage auch hier, die Arche ist immer wieder eine Typologie. Sie spricht für, Arche heißt hebräisch Kasten. Das ist der Kasten, den wir haben, also für die Geschwister am Mikrofon, an den Internetgeräten, an den Computern und Telefon. Ich halte jetzt die Bibel hoch. Das ist ja auch eine Kasten, nicht? Also das ist ja auch ein Kasten. Und wer in diesem Kasten seine Zuflucht hat, wer darauf vertraut, nicht, der ist gerettet. Aber es kommt die Zeit, wo auch dieser Kasten, wo das Wort Gottes für die Menschen nicht mehr zugänglich ist. Nicht? Und dann, selbst wenn sie es wollten, bekommen sie es nicht mehr. Dann hat Gott zugeschlossen, dann ist es zu spät. Dann werden sie erkennen, dass das alles wahr ist. Gar keine Frage. So wie die Menschen zu Zeiten Noahs erkannt haben, dass das vollkommen richtig war, diesen Kasten zu bauen. Aber es ist zu spät. Gott hat zugeschlossen. Und zwar zugeschlossen zum Gericht. Nicht? Da ist es zu spät. Da kann man tausendmal denken, da kann man anklopfen, schreien und tun und machen. Es ist zu spät. Gott hat zugeschlossen. Das Zuschließen als Aussperrung, als Gericht über die Menschen. Und ein drittes, das Zuschließen als Entscheidung des Herrn. Das ist eine Frage, die können wir bewegen, die dürfen wir bewegen. Wir werden aber letztlich keine Antwort darauf kriegen, warum Gott denn jetzt gerade an dem Punkt Nein gesagt hat, nicht, dass er jetzt zugesperrt hat, warum er nicht noch ein bisschen länger gewartet hat oder warum er nicht viel früher, warum er gerade auch Noah, gab es denn wirklich niemand anderen mehr, der in Frage gekommen wäre halt, aber das ist eben eine Frage, die der Richter entscheidet. Das ist der souveräne Richter, das wissen wir auch von unserem Gesetzgebung halt nicht, also das ist in der Freiheit eines Richters halt nicht, wenn er vor Gericht steht, da kann der Richter entscheiden aufgrund der Gesetzeslage, der kann strenger, der kann gnädiger sein halt nicht und das liegt bei Gott. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir stehen vor diesem lebendigen Gott als derjenige, der der Richter ist, nicht? Der kommen wird, zu sprechen, was im Glauben kann, zu richten, Lebendigen und die Toten halt, nicht? Er ist der Richter. Und wir können uns den Kopf zerbrechen, wir können versuchen, es nachzuvollziehen, wir werden es nicht verstehen. Das ist eine souveräne Entscheidung Gottes halt nicht. Das gilt es anzuerkennen einfach nur, da gibt es nichts drüber zu streiten, das ist so. Wir werden gleich noch darauf kommen, dass da wirklich auch die Souveränität des allmächtigen Gottes sich drin zeigt. Halt nicht. Es ist eine freie Entscheidung, die der Herr hier trifft. Genauso wird es auch eine freie Entscheidung sein, wann der Herr diese Welt beendet. Genauso wie er damals einen Punkt gesetzt hat und gesagt hat, jetzt ist es soweit, bau das Ding, jetzt geh rein und jetzt mache ich zu. Genauso wird er irgendwann die Zeit beenden und sagen, so, das war es jetzt mit dieser Erde als freie Entscheidung. Wenn man sich die Kirchengeschichte etwas anguckt und 2000 Jahre betrachtet, wie gläubige Christen immer wieder gedacht haben, wir sind jetzt in der Endzeit und jetzt kommt das Endgericht, der Herr muss jetzt quasi in den nächsten 3 Monaten da sein. Also da ist wirklich ganz große Endzeiterwartungen, wirklich auch bei guten Leuten, ob das Luther, Bengel, alles mögliche, haben wir schon drüber gesprochen. Und es hat sich immer wieder zerschlagen. Das ist eine freie Entscheidung Gottes halt, nicht? Dass Gott immer wieder weitergemacht hat. Ich denke dann manchmal, vielleicht hat Gott tatsächlich schon angefangen, wir werden gleich auch über die Reue Gottes sprechen, vielleicht hat er sich nochmal gereut, sagt, das sind eben nicht nur 8, das sind ein paar mehr, wir machen weiter halt, nicht? Dass es vielleicht angefangen hat, das Gericht, aber dass er sagt, es geht noch weiter. Aber das ist eine freie Entscheidung, das wissen wir nicht. Deshalb ist auch mit diesen Endzeitspekulationen immer so eine Sache, wo ich sage, dieses Zuschließen, wann der Punkt kommt, auch wenn wir denken, jetzt geht die Welt unter und jetzt sind wir tatsächlich Offenbarung 17, Vers 4, jetzt sind wir das, haben wir das so eingeordnet, ich habe das erkannt, das wissen wir nicht. Das ist eine freie, souveräne Entscheidung, von der Jesus sagt, der Vater allein weiß sie, das ist selbst innertrinitarisch nicht kommuniziert richtig halt nicht. Also das ist ein Punkt zu sagen, das ist offen halt. Deshalb können wir das auch nicht wissen, sondern nur akzeptieren, dass der Herr das eben entscheidet. Kann sein, er macht heute Abend noch Schluss mit dieser Welt, das kann aber auch sein, die ganze Welt besteht noch 1000 Jahre, das wissen wir nicht. Auch wenn wir denken, nein, aber so viel Zeichen, wir wissen es nicht. Freie, souveräne Entscheidung des Herrn, der sagt, wann Schluss ist und wann niemand mehr dazukommen darf und wenn es letztlich zu Ende ist. Das lehrt eben diese Geschichte des Zuschließens halt, wo unser Herr und Heiland in ganz besonderer Weise aktiv wird. Der Herr schloss hinter ihm zu, das Zuschließen als Errettung, das Zuschließen als Aussperrung und das Zuschließen als souveräne Entscheidung des Herrn. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du ein rettender Gott bist. Und wir wollen dir Dank sagen dafür, dass so wie du Noah gerettet hast und seine Familie, dass du uns, die wir hier sind, auch gerettet hast, weil wir zu deiner Familie dazugehören, weil wir deinem Wort glauben und dir vertrauen. Herr, du bist aber auch ein richtender Gott. Du sagst das ganz deutlich, Herr, dass du wiederkommen wirst und dass du richten wirst, ganz so wie du eben auch zu Zeiten Noahs gerichtet hast. Und als solchen souveränen Richter, der frei ist in seiner Entscheidung, beten wir dich an und geben wir die Ehre. Und wir wollen dir Dank sagen, dass wir als deine Familie, als die Geretteten, keine Angst zu haben brauchen dafür, wenn das Gericht kommt, weil wir eben nicht ins Gericht kommen, weil du dein Gericht an uns, ja schon auch an dir selber, in Jesus Christus vollstreckt hast. Dafür loben wir dich, Herr, dafür preisen wir dich. Wir wollen dich bitten, Herr, sei du weiter bei uns, führe und leite du uns durch diesen Abend, Herr. Amen. Am Sonntag sind wir musikalisch hochkarätig besetzt im Gottesdienst. Da haben wir nicht nur unseren Posaunenchor da, da kommt auch ein Chor aus Ostpreußen, ein russischer Chor. Und dann wollen wir auch, wenn wir als Gemeinde singen, da nicht irgendwie so ganz daneben liegen. Deshalb habe ich ganz bekannte Lieder am Sonntag rausgesucht. Ein Lied werden wir singen, das mag ich sehr gerne, das mögen viele von Ihnen und euch. Das wollen wir auch heute Abend singen. Wir haben keine Klavierbegleitung, wollte ich gerade sagen, aber da sitzt der liebe Markus. Prima, wir singen 502, befiehl du deine Wege, die Strophen 1, 2, 5 und 6. 1, 2, 5 und 6. 502, 1, 2, 5 und 6. Befiehl du deine Wege.
lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein.
Strophe 5.
Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er warten will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck. Sei unverzagt, Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, in großen Jahren rücken, erwarte nur die Zeit, so wirst du schon
danke, Markus, für die Klavierbegleitung. Ja, hier heißt in der ersten Strophe, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Ihr werdet auch Wege finden, wie die dein Fuß gehen kann. Genau das ist das Moment ja auch nicht. Also ein Gott, der sowas drauf hat, ich sage das mal mit der Sintflut, nicht, der so handeln kann, so gewaltig ist, zack, mit einem Klacks radiert er mal die ganze Menschheit an. Nicht, das ist der Gott, der uns zur Seite steht, nicht, und der liebend für uns da ist und der sich in Christus Jesus für uns hingegeben hat. Nicht, also der Herrscher über die Wolken und Luft und auch über den Regen und über die Fluten hat, nicht, der steht uns zur Seite und dem dürfen wir uns anbefehlen. Ja, auf den Zetteln habe ich Ihnen kurz aufgeschrieben, euch kurz aufgeschrieben, was uns jetzt erwartet. Heute machen wir Sintflut und Arche, das Gericht Gottes. Nächste Stunde geht es um Rettung und Bund. Wir wissen ja, es gibt ja den Abraham-Bund, den Noah-Bund, den Sinai-Bund halt nicht. Und über den Noah-Bund, da wollen wir uns intensiver beschäftigen halt, aber auch über das Rettungshandeln und über den Neuanfang, der dort passiert halt nicht. Auch mit der Völkertafel 1. Mose 10 halt, ganz interessant. Da geht es um das Evangelium Gottes halt nicht. Und in der dritten Stunde wird dann stärker nochmal Noahs gesamte Familiengeschichte beleuchtet. Da gibt es ja auch dann so unappetitliche Geschichten, die Bibel nicht verschweigt halt nicht. Dem wollen wir uns dann auch nochmal zuwenden halt. Das ist so der Plan für diese kleine Einheit mit den 3 Stunden. Ja, Thema Sintflut. Die Sintflut ist etwas, wo die historisch-kritische Forschung ganz schnell gesagt hat, ja, also das kann erstmal gar nicht sein. Nicht? Also sowas hier so nach dem Motto, da das, was in der Bibel beschrieben wird, halt nicht, da gab es eine ganze Zeit, wo das abgelehnt wurde, nicht? Das ist ja häufig so halt in der Bibel, in der historisch-kritischen Forschung wird schnell was abgelehnt, in Frage gestellt, gerade das Wunderhandeln Gottes, alles, was nicht so mit der Newtonschen Physik, obwohl die ja längst überholt ist, bewiesen werden kann halt nicht, das gilt vermeintlich nicht mehr. Aber wenn man dann in anderen Kulturen was findet, nicht, so in alten Mythen bei irgendwelchen Indianern, nicht, oder bei irgendwelchen babylonischen Kulten, ja, dann ist das das große Programm, nicht, dem glaubt man wieder. Also es ist total paradox, wie die Theologen zum Teil ticken, allkrank, wirklich, das kann man nur krank nennen, also wirklich, das sind wirklich, da werden sich Lügen Märchen ausgedacht. Aber sei es, wie es will, das ist so eine typische Sache auch bei der Sintflut. Da sagt man nicht, weil das in der Bibel steht, stimmt's, sondern da sagen die Leute tatsächlich, ja, in allen Kulturen über die gesamten Kontinente finden wir diese Berichte von einer großen Urflut, die irgendwann vermutlich in der Steinzeit stattgefunden haben soll halt nicht. Da gibt es tatsächlich sowohl in Australien, in der Südsee, in China, in Babylonien gibt es den berühmten Gilgamesch-Epos, der kam gerade so hoch, als ich im Studium war, nicht, da wurde er so ausgewertet halt. Da war das Programm, was da alles drin stand halt nicht, und weil da so, was weiß ich, so ein paar Dinge da beschrieben wurden, die tatsächlich eben auch von der großen Flut sprachen, nicht, dass nur ganz wenige durchkamen halt nicht. Dann wurde gesagt, das sind so wahre Kerne, nicht, der Mythos, der stimmt da drin halt nicht. Es ist tatsächlich so, dass dieses Urereignis in ganz vielen Kulturen Niederschlag gefunden hat, dass das nicht leugbar ist, dass es eine weltumfassende Urflut gab, aber nicht nur so ein bisschen, wo man sagt, da ist mal sowas, das ist so ein bisschen Tsunami gewesen, der schon ein paar tausend Leute ins Leben fordert, sondern unglaubliches Muster passiert sein. Also hat man Ausgrabungen festgestellt, dass damals bis zu 3-4 Meter Tonschlammablagerungen gewesen sind. Also nicht nur das Wassermuster gewesen, sondern allein den Schlamm, den das Wasser mitgebracht hat, was dann liegen geblieben ist als Wasser, so waren dann 4 Meter. Da können wir uns vorstellen, wenn 4 Meter Schlamm kommen, die haben ja damals keine Hochhäuser gehabt, was das bedeutet hat alles. Also unglaubliche Zerstörungskraft halt nicht. Also da hat es eine solche Urflut tatsächlich gegeben halt nicht. Also das ist unstrittig halt nicht. Und ich schaue nicht auf das, was irgendwelche Historiker ausgraben und dann Vermutungen anstellen. Ich gucke mir auch nicht irgendwelche anderen Kulte an. Ich schaue auf das, was die Bibel sagt. Und die Bibel gibt eine Menge Auskunft über das, was damals passiert ist. Die berichtet einen ziemlich genauen zeitlichen Ablauf, wenn man so diese beiden Kapitel liest halt, nicht, oder die drei Kapitel liest halt, 1. Mose 6 bis 8 halt, über das, was passiert ist halt. Und zwar beginnt die Sintflut im 600. Lebensjahr des Noahs am 17. Tag des zweiten Monats. Und dann ist es so, dass 40 Tage alles aufgeht. Das Wasser fließt, 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 nicht? Also alles regnet, es 40 Tage, wir wissen, das ist eben so eine Zahl, 40, eine abgeschlossene Zeit, nicht 40 Jahre in der Wüste halt, nicht 40 Tage in der Wüste halt, auch hier, und eben 40 Tage regnet es. Aber danach, als es aufhört mit all den Dingen, geht es noch 150 Tage weiter. Das kennen wir ja auch, also wenn jetzt hier oben wir so einen Schlagregen hatten, wir hatten ja immer hier dieses Wasserloch hier in diese Ecke halt, nicht? Also da muss ich auch sagen, gegen alle architektische Vernunft habe ich immer gesagt, das liegt am Rohr, die haben immer gesagt, nein, liegt am Balkon, also als wir das Rohr ausgewechselt haben, war es schließlich gut, aber da war es so, auch wenn es aufhörte zu regnen, hat das noch 3 Tage weiter getropft halt, nicht? So, in den Dings rein, also es war noch nicht Schluss, so auch bei der Sintflut, es hat zwar aufgehört, aber durch die Wassermassen, die bewegt worden sind, steigt die immer mehr. 150 Tage schwillt das Wasser an. Und dann geht es langsam zurück, dann nimmt es ab dem 150. Tag langsam ab und am 17. Tag des 7. Monats, da setzt die Arche im Gebirge am Ararat auf diesem besonderen Berge, der auch Express des Verbes, also nominell genauso benannt wird eben in der Bibel, da setzt er auf. Aber dann braucht es eben nochmal, bis das weiter sinkt, das Wasser. Ist also sehr lange gewesen, langer Zeitraum, das ist eben nicht nur ein paar Tage, sondern das Ganze zieht sich über ein Jahr hin. Am 1. Tag des 10. Monats wurden dann die weiteren ersten Berggipfel sichtbar. Am 11. Tag des 11. Monats, da öffnet Noah das Fenster, lässt einen Raben fliegen. Und im 601. Lebensjahr, am 1. Tag des 1. Monats hat es sich verlaufen. Und am 27. Tag des 2. Monats, da verlässt Noah die Arche halt nicht. Also das ist wirklich die zeitliche Abfolge, wo wir von einem ganzen Jahr furchtbarster Überschwemmung ausgehen müssen halt nicht, lebenszerstörend halt nicht, weltweit auf der ganzen Erde, was die Bibel sagt, tatsächlich die Menschheit ausgerottet, das bis dahin gewesen ist. Übrigens, das ist eben auch nochmal was ganz Wichtiges, wenn dann halt so die Konfirmanden fragen, ja, wie ist das denn mit den Dinosauriern gewesen, mit all den Sachen halt nicht? Ja, Gott hat nochmal einen Neuanfang gemacht, da ist tatsächlich manches auf der Strecke geblieben halt nicht. Warum gewisse Tiere vielleicht nicht mit auf die Arche gekommen sind, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Gott einen Schnitt gemacht hat, nicht? Wo Dinge einfach nicht mehr weiter existiert haben hat. Und die Sintflut, ich habe eben von der Arche als Typologie gesprochen, die Sintflut ist eine Typologie. Typologie heißt also eine Vorabbildung im Alten Bund für etwas, was im Neuen Bund kommt. Die Sintflut ist eine Vorabbildung, eine Typologie für das Gericht Gottes, was am Ende der Zeiten kommt. Auch dort wird es sein, dass, um nochmal dazu zu sprechen mit dem Kasten, alle, die nicht im Kasten sind, vernichtet werden, alle, die nicht dem Wort Gottes gegründet sind und die, die gerettet werden, das sind diejenigen, die eben auf das Wort Gottes vertrauen. Also ein Bild für das Gerichtshandeln Gottes, der gesagt hat, ich lasse über diese Welt keine Flut mehr kommen. Wir sprechen beim nächsten Mal über den Noah-Bund, von daher ist auch der ganze Blödsinn, den die da machen mit ihren Spekulationen und ihr Wasser steigt und alles. Wenn Gott das will, dann steigt hier Wasser. Aber ansonsten brauchen wir nicht anzufangen, Klima und sonst irgendwas zu machen, wo die Kirchen sich verpflichtet haben, wir müssen die Welt retten. Nicht? Wenn Gott sagt im Noah-Bund, ich mache keine Überschwemmung mehr, nicht? Ich mache keinen, so, das ist, hat er sich verpflichtet. Da sage ich bitte, also, da glaube ich unserem Herrn und Heiland mehr. Er sagt, eine Überschwemmung gibt es nicht mehr. Werden die Polkappen nicht abschmelzen, werden vielleicht andere Katastrophen kommen, aber das passiert nicht, das sagt Gott halt. Ne? Das heißt nicht, dass es nicht wie jetzt unten mal eine Überschwemmung gibt, das nicht, aber diese Sintflut, die allumfassende Zerstörung der Welt, die wird es da erstmal nicht mehr geben. Das zweite, die Arche, das ist ja das andere Motiv, die Sintflut ist einmal das Gerichtshandeln Gottes und das andere ist eben das rettende Handeln, halt das hebräische Wort für die Arche, Tevah, das bedeutet eben so viel, habe ich eben gesagt, wie Kasten. wie Kasten. Übrigens dasselbe Wort, was in der Bibel benutzt wird, durch dieses Rohrgeflecht, was da die Mutter des Mose flicht und den Jungen da am Nil aussetzt. Halt, nicht? Die sollen ja getötet werden und sie gibt es Gott preis. Auch da wieder das wundersame Handeln. Mose liegt im Kasten drin und er wird gerettet. Halt, nicht? Er wird eben rausgezogen. Dasselbe Wort, obwohl das natürlich viel, 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 viel kleiner war. Dieses Binsenkörbchen, in dem Mose gelegen hat, als eben diese Arche, wobei auch das ja schon ein kleineres Bötchen gewesen sein muss, wenn es so ein Säugling getragen hat. Die Maße werden in der Bibel klar benannt. Also die Arche, so wird dort gesagt, war 300 Ellen lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Und dieses Verhältnis von Länge und Breite, nämlich 6:1, übrigens auch das Verhältnis von Arbeit zur Ruhe, nicht, das wissen wir, aber dieses Verhältnis von 6:1 ist bis zum heutigen Tag im Schiffbau gängig. Also dass man sagt, Länge und Breite verhalten sich halt mit 6:1, das wird tatsächlich bis zum heutigen Tag gemacht. Auch interessant für so einen ganz, ganz uralten Text, dass da solches Ingenieurwissen letztlich drinsteckt. Wenn man das jetzt ableitet, wie groß ist sie denn dann tatsächlich gewesen, kommt man in die Schwierigkeit, dass man eben nicht genau weiß, wie groß war denn eine Elle. Das Problem kennen wir ja. Also Frau Kindervater zeigt das gerade, jawohl, das kann man so sehen. Allerdings die Elle von Frau Kindervater ist ein bisschen kleiner als meine. Und das wissen wir ja hier nur als gute Bremer. Der Roland gehört ja zu unserem Gemeindebezirk, nicht? Zwischen den beiden Knien ist ja der Abstand, ist die Bremer Elle. Das war das Maß in Bremen. Es gab schon im Mittelalter unterschiedliche Ellen. Also die Bremer Elle war anders als irgendwie eine Elle unten in Bayern halt, nicht? Ein paar Zentimeter, aber die Kaufleute müssen da gucken, damit man sich auf ein Maß einigt. Und so ist es auch bei den Angaben in der Bibel halt, nicht? Da liegen zum Teil unterschiedliche Vermutungen zugrunde. Also wenn man es ganz, 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 ganz klein einsetzt, nicht? Dann ist man bei einer Elle bei 44,5 Zentimeter. Aber es gibt auch Ellen im Altertum, die sind 56 oder bis zu 61 Zentimeter groß. So, dass man eben so einem gewissen Spielraum ist, also wenn man es ganz klein einsetzt, dann ist die Arche 133,5 Meter lang gewesen, 22,5 Meter breit und knapp 14 Meter hoch. Für die Bibelkundeprüfung habe ich mir das immer so ein bisschen auf den Punkt gebracht, weil das lässt sich ja schwer merken, 150 lang, 25 breit, 15 hoch halt, nicht? Also das ist etwa so der Schnitt, dass man sagen muss, also schon ein gewaltiger Klotz. Gar keine Frage, also ein Boot, das auch wenn man es heute bauen will und würde, richtig, richtig Arbeitskraft kostet halt, nicht? Also selbst mit Maschinen ist das eine Geschichte, das ist nicht in einem halben Jahr gemacht, sondern da muss ich richtig arbeiten. Das ist gar keine Frage. Das hat richtig Zeit gekostet, allerdings damals war Zeit anders. Noah ist ja ein sehr alter Mann gewesen, 600 Jahre, damals gab es noch eine andere Zeitrechnung halt, nicht? Auch für uns in dieser Vorzeit wirklich, das sage ich immer, da ist der Schnitt halt nicht zu sagen, mit der Sintflut halt, können wir uns gar nicht vorstellen. Aber Noah hat so ein riesengroßes Boot gebaut. Diese Arche auf Geheiß Gottes hatte drei Decks, wir werden das gleich auch noch lesen. Gott hat ganz klar gesagt, wie das Ding zu bauen hat. Also Noah ist da nicht hingegangen und hat gesagt, so nach dem Motto, Gott hat jetzt gesagt, ich mache jetzt mal und jetzt fange ich an zu planen. Sondern Gott gibt ganz klare Anweisungen dazu, wie sie gebaut werden soll. Und das Material, das war aus, so sagt die Bibel, Gopherholz, da wissen wir nicht ganz genau, was es ist halt. Vermutlich ist es Tannenholz gewesen, das gebraucht worden ist. Das spricht ein Stück weit mit dafür, dass beim Tannenholz eben auch dann, das wissen Sie mit dem Harz, nicht, dass dann so klebt nicht. Und das ist tatsächlich was, wo man dann tatsächlich Pech auch herstellen kann, wo man nicht nur das Holz gebrauchen kann, sondern eben auch den Harz, um eben, und das ist ganz wichtig, das abzudichten, nicht? Die Planken aufeinander zu bringen, ist das eine, aber das Boot abzudichten halt, nicht? Das ist das andere. Und das hat Noah eben von innen und außen mit dem Pech getan, um eben diese Arche wasserdicht zu machen. Die Arche hat ein Fenster, zumindest wird ein Fenster davon erwähnt, wir wissen nicht, ob es mehr waren, allerdings kann das Wort, das hier im Hebräischen als Fenster gebraucht wird, auch als Dach verstanden werden. Allerdings ist das nur sehr klein gewesen, das war nur eine Elle groß, also für den Vogel, den er rausliest, oder die Vögel, war das kein Problem. Aber wie gesagt, wir können nicht ganz genau daraus ableiten, wie hat denn die Arche ausgesehen. Da gibt immer wieder so Versuche, so in den Maßstäben 1:3 oder weiß der Kuckuck was, die nachzubauen. Halt nicht. Das ist schön und nett, dann kann man mal so einen Eindruck gewinnen, halt nicht. Aber so ganz genau wissen wir tatsächlich nicht, wie die Arche tatsächlich ausgesehen hat. Nur etwa so näherungsmäßig von der Größe kommen wir damit ran. Wichtig, die Arche nochmal als Typologie, ich habe das eben schon in der Andacht gesagt, halt nicht Kasten Und für mich ist eben die Bibel auch ein Kasten, das Buch der Bibel, der Kasten halt nicht. Wenn wir darin geborgen sind, wenn wir im Wort Gottes zu Hause sind, dann sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist, kann uns nichts passieren mit dem Gerichtshandeln Gottes halt. Genauso eben wie dem Noah, der mit seiner Familie dort in der Arche gewesen ist. Auch da noch mal einen Blick drauf, auch wenn da manches Ihnen vielleicht bekannt ist, aber das wollen wir uns heute einfach auch noch mal anschauen, halt mit der Besatzung, die bei der Arche drauf gewesen ist halt, nicht? Da sind zum einen die 8 Menschen. Wir hatten, wie wir jetzt noch mal über Samuel gesprochen hatten, als er dann den David salbt, noch mal davon gesprochen, ja, dann lässt er ja auch alle antreten, die Söhne Isais halt, nicht? Die ersten 7, die sind nichts. Und dann der Neuanfang des Königtums ist beim 8. Sohn, nicht? Obwohl das ja der Jüngste ist halt, nicht? Und das ist eben in der Bibel die 8, die Zahl des Neuanfanges halt, nicht? Im 8. Tag, der Tag der Beschneidung im Judentum, da beginnt eben erst das Leben hier, nicht? Am 8. Tag geht die Woche neu los und für uns als Christen natürlich auch der 8. Tag, der Tag der Auferstehung, da ist das neue Leben, da ist der neue Bund halt, der dort beginnt halt, nicht? Die 8 als die Zahl des Neuanfangs und eben auch hier bei diesem Neuanfang mit der Menschheit. Es sind 8 Menschen, die an Bord sind, 4 Männer, 4 Frauen, eben Noah, Sem, Ham und Japheth, seine Söhne plus deren Frauen halt. Und die Söhne, sie sind dann die Ahnherren. Also wenn wir sagen, wir stammen von Adam und Eva, ist es zutreffender zu sagen, wir stammen von Noah ab, nicht? Da sind wir näher dran. Und da haben wir dann 3 Söhne, die Semiten, die kennen wir noch, den semitischen, nicht die Juden halt, nicht, und die Nachbarvölker, aber eben auch die Hamiten und die Jafiten. Und das ist etwas ganz Schwieriges. Da gibt es in der Forschung, können Sie auch mal im Internet nachgucken, halt, wer wird denn alles zu den Hamiten dazugerechnet? Also da gibt es richtig Hamitentheorien, gesagt, welche Völker sind denn das? Weil gerade aus den Verfluchungsworten, also bei dem, was Noah dann sagt, zu seinen Söhnen abzuleiten, wer ist das denn? Sind das die Afrikaner, weil auch von Sklaven da gesprochen wird? Das sind ganz spannende Theorien, da gibt es viele Bücher drüber halt, nicht? Wer sind die Hamiten, wer sind die Jafiten? Für die gibt es noch viel weniger Hinweise halt. Also aber von diesen 3 Stämmen stammt eben alles ab halt von den Semiten, den Hamiten, den Jafiten halt. Neben den Menschen, die drauf sind, und das ist auch ganz spannend, da sind Tiere auf der Arche. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die tatsächlich nicht ganz einfach ist. Also wenn man alle Säugetiere nimmt und selbst wenn man von jeder Art nur ein Pärchen nimmt, von den Reihen aber 7 halt nicht, dann wird selbst so ein großer Kahn wie die Arche sehr voll. Ja? Und wenn man dann auch berechnet, die sind da nicht nur für 2 Tage drauf, für ein ganzes Jahr. Und die müssen auch ernährt werden. Also das ist tatsächlich ein Punkt, wo man sagen muss, wie ist das, wird das stattgefunden? Und jetzt ist die Frage, ich will jetzt nicht irgendwie einem Darwinismus das Wort reden halt nicht. Aber wir dürfen auch nicht denken, so nach dem Motto, alles, was wir heute sehen an Arten, hat es damals auch schon so gegeben. Sondern Dinge entwickeln sich, so wie aus 8 Menschen auch jetzt 7,8 Milliarden geworden sind und die sich auch ausspezifiziert haben, so eben auch bei den Tieren. Also, ob es da, ich weiß gar nicht, wie viele 150 Hunderassen es gibt, da gab es sicherlich noch keine Pudel, keine Dackel- und Schäferhunde, da wird vermutlich, wenn nur der Wolf an Bord gewesen ist. Also ich sage das mal nur so, dass man da mal einen Eindruck gewinnt, auch um das zu sagen, wie ist die Ordnung da gewesen dort an der Arche. Das ist tatsächlich ein Geheimnis, also es ist spannend nachzudenken, das dürfen wir ja gerne, ich denke dann auch gerne über solche Dinge einfach mal ganz konkret nach, wie hat denn das wohl ausgesehen, wie hat das dann funktioniert, wenn da so ein schwerer Tiger oder irgendwie so ein Vorfahre von so einem Tiger und dann irgendwie so ein Lämmlein gelegen hat, wie mag das wohl gewesen sein halt, nicht? Aber da müssen wir eben auch sehen, da ist Gott der Allmächtige, der Tiere und Menschen in einen versiegelten Raum gesetzt hat. Auch das Dasein der Menschen kann man sich ja mal vorstellen halt, dieses Jahr dort in der Arche für Noah und seine Familie, also das ist ja auch eine ganz besondere Situation. Aber, und wie gesagt, diese Situation steht in einem ganz besonderen Segensumfang Gottes, nicht? Also wenn wir das jetzt alles nur nüchtern runter reduzieren auf die Maße und wollen das durchdeklinieren und setzen dann gerade noch unsere heutige Zoologie an und sagen, okay, das transkribieren wir dann runter, dann sind wir A nicht bei den tatsächlichen Fakten, die da sind, weil dort ganz andere Tiere und ganz andere Rassen waren. Und wir vergessen immer wieder, dass eben damals ein besonderes Segenshandeln gewesen ist, was, ich will das jetzt mal ein Stück weit so sagen, vielleicht ein Stück weit auch paradiesisch war. Diese zugeschlossene Kiste, die rausgenommen ist vom Gericht Gottes, hat den besonderen Segen Gottes halt nicht. Und da passieren Dinge, die unseren Verstand übersteigen halt nicht. Also wie gesagt, ich will da nicht spekulieren, wie es da gewesen ist, aber zu sagen, dass das nicht so abgelaufen sein kann, so wie das im Frankfurter Zoo ablaufen würde, wenn du da alle Türen aufmachst, das ist uns allen klar. Und es ist eben auch klar, weil Gott eben dort dieses segnende Handeln gibt und schenkt. Das nochmal so ein Blick auf dieses Motiv, das wir alle kennen. Wie gesagt, haben wir unseren Kindern und Enkeln schon zum Teil mehrere Male erzählt und haben das vielleicht selber erzählt bekommen. Aber wie gesagt, ein ganz tolles Motiv auch zum drüber nachdenken. Jetzt möchte ich uns diesen Text noch einmal zu Gehör bringen. 1. Mose 6, 5 bis 22, nicht bis 14, 5 bis 22 werden wir jetzt lesen. Dort heißt es: Als aber der Herr sah, dass der Menschenbosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seiner Zeit. Er wandelte mit Gott und erzeugte drei Söhne, Sem, Ham, Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern drin und verpiche ihn mit Pech innen und außen und mache ihn so: 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen sei die Breite, 30 Ellen die Höhe. Die Fenster sollst du daran machen, oben an eine Elle groß, ein Fenster. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. Und er soll drei Stockwerke haben, eins unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben und bleiben mit dir. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art, von allem Gewürm auf Erden nach seiner Art, von all denen soll je ein Paar zu ihr eingehen, dass sie leben bleiben. Und du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Aus diesem Text habe ich uns 6 Punkte rausgebracht, 6 exegetische Schlaglichter. Das erste: Sünde betrübt Gott. Da heißt es hier zu Beginn der Geschichte: Als er aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da können wir jetzt auch viel drüber sagen, nicht, dass also wir alle Sünder sind, dass ja Dichten und Trachten des Menschenherzens böse, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es, und jetzt kommt es, bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach. Also Gott ist betrübt, er ist bekümmert, nicht? Er ist bekümmert. Das ist wirklich dieses Motiv des liebenden Vaters. So wie Eltern, wenn sie Eltern sind und ihre Kinder laufen aus der Spur und die machen es mutwillig falsch und alles ist nur böse und schlecht. Und diesen Kummer, den man dann als liebende Eltern um die Kinder hat, wo man weiß, das ist alles nicht in Ordnung, das ist das Motiv, das eben bei Gott hier ist, dass er bekümmert ist, dass er betrübt ist über das Handeln der Menschen, wenn sie Sünde tun. Und das ist etwas, was wir einmal feststellen können für das, was damals war. Da können wir natürlich als Christen sagen: Ach, guck mal, damals die bösen Menschen, außer Noah, die haben Gott so betrübt halt, nicht? Aber wir müssen eben auch sehen, auch wir, wenn wir Sünde tun, dann betrüben wir den lebendigen Gott. Dann ist er bekümmert. Sünde, das wissen wir, heißt Trennung von Gott. Und wenn wir Sünde tun, dann ist es nicht das Schlimme, dass wir jemanden belügen, dass wir jemanden bestehlen, sondern dass wir uns abkehren von dem lebendigen Gott. Und das will der Gott, der uns in Liebe zugetan ist, nicht. Er liebt uns und will die Gemeinschaft mit uns, aber das liegt in unserer Natur, weil unser Dichten und Trachten von Kind auf an böse ist. Wir gehen immer wieder in die Sünde. Wir gehen in dieser gefallenen Welt immer wieder in die Sünde und das betrübt den lebendigen Gott. Das muss uns klar sein, dass eben nicht nur irgendwelche Menschen des Alten Testamentes, ein Saul oder die Rotte Korach oder weiß wer auch immer, eben die Menschen, die Zeitgenossen Noahs, Gott betrübt haben, sondern dass wir ihn auch betrüben, wenn wir zu ihm gehören und wenn wir sündigen. Das wird deutlich, Epheser 4, da habe ich 2 Verse mitgebracht. Da mahnt der Apostel Paulus, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet was Gutes, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und dann kommt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Das setzt genau das voraus, das heißt also hier in diesem Zusammenhang, wenn wir mit unserem Mund halt schlimme und schlechte Dinge sagen, faules Geschwätz, wie die Bibel hier sagt, von unserer Zunge kommt halt nicht, dann betrüben wir Gott, weil wir eben sündigen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, einfach das ist wichtig für uns als Christen auch zu wissen. Also geht es nicht nur darum, dass was weiß ich, wenn wir unversöhnlich mit unserer Ehefrau sprechen oder wenn wir was weiß ich beim Autofahren einen anschreien, dass wir da was weiß ich den Menschen da Sünde tun, das ist eine nicht. Nein, mit der Sünde, die wir tun, betrüben wir den lebendigen Gott. Mit allem, was wir an Sünde tun, betrüben wir Gott. Es ist auch wichtig, dass uns das der Heilige Geist deutlich macht, damit wir dann wirklich bußfertig unter das Kreuz gehen. Nicht, dass etwas ist, wo wir sagen, naja, ich habe jetzt das falsch gemacht, so nach dem Motto muss ich wegbringen, so wie man die Straße kehrt, wenn jetzt, was weiß ich, der Blütenstaub irgendwo hinfällt, sage ich, mache ich sauber, habe ich keinen inneren Anteil dran zu sagen, sondern wenn ich gesündigt habe, habe ich den lebendigen Gott betrübt. Das ist ein bisschen was. Und wenn ich das spüre, dass ich den lebendigen Gott enttäuscht habe, dann wird der Heilige Geist wirklich auch diese Zerknirschung, wie Luther das Herz immer sagt, die Zerknirschung des Herzens spüren halt nicht. Und dann werde ich in die Buße getrieben werden. Also das ist etwas, was Gott spürt. Er spürt Betrübnis über das, wenn seine Schöpfung, wenn seine Kinder, wenn sie Sünde tun. Ein zweites Motiv aus dieser Geschichte, die Reue Gottes. Da heißt es hier, aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hat auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Also nicht nur, dass er bekümmert ist und traurig ist, betrübt ist, bei Gott gibt es auch ein Bereuen. Bei Gott gibt es ein Bereuen, dass er sagt, und da habe ich in diesen Menschen oder in dieses Volk Hoffnungen gesetzt. Da habe ich ihnen Segnungen geschenkt und dann leben die ganz anders. Dann wenden sie sich anderen Göttern zu, anderen Größen. Dann danken sie nicht mir, fragen mich nicht um Hilfe und um Heil, sondern suchen ihr Heil anderswo. Im Geld, in der Gesundheit, bei anderen Menschen halt nicht, bei anderen Göttern halt nicht. Das ist etwas, wo Gott dann ab einem gewissen Punkt sagt, und da bereue ich es, dass ich mit diesen Menschen so gegangen bin. Und Gott wird zum strafenden Gott. Das ist heute nicht mehr opportun, da würden die Hälfte unserer Pfarrer in der BEK anfangen aufzustehen, jetzt zu toben, wenn man das sagt, halt nicht. Aber so steht es in der Bibel. Gott ist ein Gott, der es bereut. Sowohl das Heil, was er verheißt, wenn die Menschen sündigen, wie auch das Unheil, wenn die Menschen Buße tun. Nicht, dass der Knackpunkt einer Geschichte in Jona, über Jona Ninive, nicht zu sagen halt nicht, er kündigt das Urteil an, die machen da in Sack und Asche gehen, richtig Buße, und dann gereut ihnen das Unheil und er lässt es nicht vollstrecken, er lässt die Stadt nicht nach 40 Tagen untergehen. Oder ganz wichtige, eine ganz tolle und wichtige Stelle über Gott halt, Jeremia 18, Vers 1 bis 10. Da heißt, das ist das Wort, das geschah zum Herrn, zu Jeremia. Mach dich auf und geh hinab in das Töpfershaus. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in das Töpfershaus und siehe, er arbeitete eben auf der Scheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel. Da geschah das Herrn Wort zu mir. Kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Haus Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr? Siehe, wie der Ton des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Haus Israel in meiner Hand. Bald werde ich über ein Volk und ein Königreich, dass ich es ausreiße. Bald rede ich über ein Volk und Königreich, das ich ausreißen, einreißen und zerstören will. Wenn es sich aber bekehrt von seiner Bosheit, gegen die ich rede, so reut mich auch das Unheil, das ich ihm gedachte zu tun. Und bald rede ich über ein Volk und ein Königreich, das ich bauen und pflanzen will. Wenn es aber tut, was mir missfällt, dass es meiner Stimme nicht gehorcht, so reut mich auch das Gute, das ich ihnen verheißen hatte, zu tun. So ist Gott. Er macht einen Anfang. Er weiß natürlich auch, was passiert. Das ist ja das Tolle. Wir haben Vorhersehungen halten. Ich habe nochmal darüber gesprochen. Kurz auch am Sonntag im Gottesdienst halt. Gott weiß es. Und trotzdem gibt es etwas, wenn der Mensch das, was ihm an Freiheit gegeben ist, dass er nicht tut, die Hinwendung zu Gott, dann bereut es den lebendigen Gott halt nicht, dass er diese Dinge gemacht hat. Und er kehrt sich vom Segen ab oder auch vom Gericht. Und das ist unsere Entscheidung, nicht, dass wir das immer wieder wissen müssen. Einfach auch, dass wir immer schauen müssen, dass wir einen gnädigen Gott haben. Kommen wir gleich noch zu, zur Gnade Gottes halt im nächsten halt nicht. Und das wissen wir, das kriegen wir ja, wenn wir unter das Kreuz gehen. Wir müssen ja nicht hingehen und müssen jetzt, wer weiß, was für Leistung bringen, sondern wir müssen nur anerkennen, ich habe Schuld getan. Ich habe diesen Gott betrübt, sofort unter das Kreuz, sofort die Schuld bekannt. Alles wieder gut. Das ist das Notwendige. Wir brauchen die Vergebung, ganz wichtig. Wir brauchen es immer wieder, dass wir unter das Kreuz gehen, immer wieder uns reinigen lassen. Den Konfirmanden, ich habe das hier auch schon mal gesagt, als wir das über Gebet gesprochen haben, nicht, denen muss man das beibringen, dass man sagt, es gibt verschiedene Teile im Gebet. Dass den Teil bitten, nicht, den muss man keinem erklären, das machen sie alle, nicht, das ist gar kein Thema. Aber die meisten Leute, die haben nur den lieben Gott zum Bitten, mach mich gesund und was weiß ich, glückliche Ehe und tolle Berufsausbildung, Mathearbeit klappen, das können sie alle. Nicht? Lob und Preis als zweiten Teil, das muss man schon erklären. Aber das dritte, dass das Beugen und die Buße bezeugen immer auch zum Gebet dazugehört. Das ist ganz wichtig halt, immer wieder zu reinigen, immer wieder vor den lebendigen Gott zu treten. So wie es der Herr Jesus selber gelehrt hat, vergib uns unsere Schuld, nicht? Immer wieder zum tagtäglichen Gebet. Nicht nur alle zwei Monate, wenn Abendmahl bei uns in der Gemeinde ist, sondern immer wieder tagtäglich, dass wir vor den Herrn treten und sagen, bitte reinige mich, denn wir brauchen das, ist ganz wichtig halt, nicht? Dass wir ihm zeigen, ich anerkenne, ich habe Schuld getan, damit Gott nicht Dinge an uns vollstrecken möge halt, nicht? Die denen zugedacht sind, die eben unbußfertigen Herzens sind halt, nicht? Und Gott reut es auch, er verändert Dinge auch, nicht? Das ist ganz wichtig halt, nicht? Da denken Leute auch wieder, habe ich jetzt wieder auch wieder Briefe gekriegt, E-Mails halt, ja, das kann gar nicht sein, das kann niemand, der wiedergeboren ist, der kann verloren gehen, das ist totaler Quatsch, nicht? Da erzählen die Dinge, ja, so ist das nicht gemeint in der Bibel und die waren nicht dann wirklich wiedergeboren, was in Hosea, schrieb mir einer lange, was in Hosea da im Hebräerbrief geschrieben ist, der sei gar nicht wiedergeboren, das seien gar keine echten, da denke ich, Leute, Milchmädchen-Exegese, da wollen wir schlauer sein als die Bibel, wenn man das eigene Gottesbild reinpackt. Doch, Gott reut es, ab einem gewissen Punkt zieht der Gott einen Stöpsel. Und wenn wir meinen als Menschen halt nicht, wir könnten sündigen, wie wir wollten, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn dieser Gott irgendwann, zack, den Stecker zieht. Das ist einfach so. Gott lässt sich nicht veräppeln. Da gibt es ein gewisses Maß, das ist am Volk Israel klar, die gehen bis zu einem gewissen Punkt und dann ist eine Grenze überschritten und dann straft Gott. Ein drittes, was wichtig ist, ist die Gnade Gottes. Das ist ganz toll, wenn die Geschichte anfängt halt nicht, die ganze Menschheit ist verdorben und kaputt und dann geht es los im Vers 8 hier, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Es wird dann später erzählt, was er auch alles gläubig getan hat. Aber das Entscheidende für den Noah ist eben, dass er Gnade gefunden hat. Der Glaube gehört auch mit dazu. Deshalb haben die Reformatoren uns das ja in Stammbuch geschrieben, halt nicht nur sola fide, allein der Glaube, sondern auch sola gratia, nicht auch allein die Gnade. Nicht? Wir wissen diese vier sola halt, solus Christus, sola scriptura, allein Christus, allein die Schrift, sola gratia, allein die Gnade. Und sola fide, allein der Glauben. Alles das gehört zusammen für einen gestandenen Christen. Und das finden wir eben auch hier bei Noah. Der ist gläubig, aber das Entscheidendere ist, dass er Gnade gefunden hat. Die Gnade, das ist so wichtig. Die Gnade, die Gnade, die Gnade. Wir haben hier schon häufig darüber gesprochen, halt nicht. Ich sage das immer wieder auch in den Predigten halt. Die Gnade, nicht auch jede Predigt beginnt ja von mir nicht. Gnade sei mit euch und Friede von dem, nicht. Das ist ja, auch wenn Leute immer sagen halt, der Latzel ist eben beschränkt, der könnte ja was anderes mal machen, nix. Das ist das Wichtigste, es kommt auf die Gnade an. In allen Briefen, Paulus beginnt jeden Brief, nicht? Gnade sei mit euch, nicht? Und Friede von dem, der da ist und da war, Jesus Christus oder andere Formulierung. Und schließt auch jeden Brief mit der Bitte um die Gnade. Auch die ganze Bibel schließt mit der Bitte um die Gnade von Jesus Christus halt, nicht? Das ist das Wichtigste. Die Gnade ist das Wichtigste. Wenn Gott dir gnädig ist, hast du kein Problem mehr. Und wenn Gott dir nicht gnädig ist halt, nicht? Dann ist alles schwierig halt. Gnade heißt nicht die unverdiente Herabneigung eines mir Vorgesetzten. Nicht? Also wenn du verurteilt bist, der Bundespräsident begnadigt dich, hast du das nicht verdient, sondern weil der Chef von der Bundesrepublik Deutschland ist, konnte der, was weiß ich, vor 4, 5 Jahren noch ein paar Terroristen begnadigen. Und Gnade Gottes heißt, wir haben es nicht verdient, Gott schenkt es uns einfach auch und schenkt es uns immer wieder auch. Das muss uns auch immer wieder bewusst sein. Bei allem Glauben, den wir haben, bei allen Dingen, die wir tun, das Entscheidende unseres Lebens ist, dass Gott uns gnädig ist halt, nicht? Epheser 2, Vers 8 und 10 heißt es, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Nicht, was wir tun, sondern es ist Gottes Gnade. Der Glaube, ich sag mal, das ist wie so das Wasser. Aber das Wasser, das das transportiert, das ist eben so, ich sag mal, so ein Aquädukt. Das ist der Wasserweg. Und das ist die Gnade Gottes. Das Wasser ist der Glaube und der kommt zu uns durch die Gnade Gottes. Und wenn wir Gott erkannt haben, nicht, dass wir wissen, dass Jesus Christus der lebendige Gott ist, dann ist das Gnade. Und es ist ganz wichtig, immer wieder um die Gnade Gottes auch zu bitten, Gott sei mir gnädig, und sich immer wieder auch die Gnade Gottes zusprechen zu lassen, halt deshalb immer wieder auch der Kanzelsegen zu sagen, das ist nicht nur eine Stereotype, irgendwie so eine Floskel, wenn das jetzt nur irgendwie, so Zeugs machen wir nicht im Protestantismus, nicht? Irgend so ein Traditionalismus, sondern das, was dahinter steckt, nicht? Ist was ganz Entscheidendes halt, nicht? Wenn der Pastor euch, also ich meine, wenn der Pastor euch die Gnade Gottes zuspricht, etwas ganz Entscheidendes. Und ich bin immer traurig, wenn die auf die Kanzel gehen und dann wird erstmal ein Witzchen erzählt und sonst irgendein Blödsinn gemacht halt, nicht? Also furchtbar, eine Katastrophe, also da gehört die Gnade Gottes hin. Ein viertes, die Bibel als Gebrauchsanweisung für das Leben. Auch das, was ganz toll ist. Gott sagt hier knallhart dem Noah, wie es genau zu laufen hat. Mach dir einen Kasten aus Tannenholz und mach Kammern drin und verkrieche ihn mit Pech innen und außen und mach ihn so. 300 Ellen sind die Länge, 50 Ellen sind die Breite und 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du daran machen, oben an, eine Elle groß. Eine Tür sollst du mitten in die Seite setzen. Und es soll 3 Stockwerke haben, eins unten, eins in der Mitte und das dritte oben. Ganz klare Anweisung halt, nicht, zack, wie Leben zu funktionieren hat, wie das, was Noah zu tun hat. Das war sein Auftrag, konnte er genau an der Bibel abarbeiten. Und das Tolle ist, dass wir es noch viel, 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 viel detaillierter haben als Noah, nicht? Die Bibel, die uns gegeben ist, halt, nicht, ganz klare Gebrauchsanweisung für gelingendes Leben. Jede Lebenslage, jede Situation hier drin beschrieben. Nicht immer ganz einfach, dafür gibt es ja mal Seelsorge halt, nicht, aber es ist alles hier drin. Manche Leute kennen es ja nicht ganz so gut aus halt, nicht, aber du findest alles in diesem Wort, wie du dich zu verhalten hast, wie du mit deinem Nächsten umzugehen hast, wie Ehe funktioniert halt, nicht, wie du mit deinem Geld umzugehen hast, alles. Zeitlos, immer gültig halt. Und das ist wichtig, dass wir uns daran halten. Bei den Trauungen bringe ich ab und zu mal hier die Gebrauchsanweisung unserer Kaffeemaschine, die wir oben bei uns hier im Büro stehen haben, Frau Gessler und mich, von der Jura halt, nicht 50 Seiten, so ein Ding, nicht, wo drin steht, wie macht man das mit dieser Kaffeemaschine, wie muss ich sie reinigen, wie muss ich sie entkalken halt, wie muss ich den ganzen Krempel machen halt, nicht. Und wir halten uns genau daran und dann gibt es guten Kaffee. Käme keiner von uns auf die Idee, wenn da drin steht, schmeißen sie die und die Entkalkungstabletten rein, dass man sagt, ich schmeiße keine Entkalkungstablette rein, ich hole mal 50 Kieselsteine, schmeiß die mal rein. So, es ist Malwerk kaputt, nicht? Aber so handeln wir häufig, nicht? Unser Schöpfer gibt seinen Geschöpfen auch eine Betriebsanleitung, nicht? Und wir denken immer, wir sind schlauer als das, was uns der Schöpfer sagt hier drin. Und das ist die Katastrophe. Der sagt uns ganz genau, was zu funktionieren hat. Und wir haben uns nur noch dran zu halten. Psalm 119, am Sonntag geht es übrigens in der Predigt, geht es um Erquickung. Auch Psalm 119, aber ganz toller Psalm, ja. Da heißt es von den Versen 100 bis 105, ich bin klüger als die Alten und ich halte mich an deine Befehle. Ich verwehre meinen Fuß allen bösen Werten, damit ich dein Wort halte. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen. Also ich sage jetzt mal frei, nicht, ich halte mich an die Gebrauchsanweisung, die du sagst. Denn du lehrst mich. Dein Wort ist in meinem Mund süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Auch dieses Wort sage ich nach der Evangeliumslesung. Nicht, weil mir nichts Besseres einfällt. Es gibt nichts Besseres zu sagen. Genau das ist es. Ich könnte auch sagen, das war die Gebrauchsanweisung für die Woche und das, was er da gehört hat, das macht er bitte halt nicht. Das ist das Tolle, dass wir in der Bibel Gebrauchsanweisungen fürs Leben haben, so wie Noah das empfangen durfte von Gott, so sind wir auch beschenkt durch das Wort unseres Gottes. Ein fünftes, und Noah tat alles, was ihm Gott gebot, nicht? Das ist ja so ein alter Kommunikationsgrundsatz, nicht? Gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden und verstanden ist nicht umgesetzt, nicht? Das ist ja alles, nicht? Gott kann ja sprechen, wir hören das eventuell, aber wir gehorchen nicht und tun es nicht. Das ist ja so das Problem unserer Nachfolge in vielen Bereichen. Aber das macht Noah genau richtig. Gott hat alles, was Gott ihm geboten hatte, nicht? Dann ist er hingegangen, so vermeintlich schwachsinnig, das vielleicht auch sein mag. Und nochmal, so einen Kahn zu bauen, das machst du nicht nebenbei. Da kannst du jetzt nicht noch sagen, jetzt mache ich hier Garagen bauen, Weinberge anpflanzen und mit meiner Frau in Urlaub fahren nach Zypern und so ein Krempel alles. Das war für den Noah nicht mehr drin. Der musste jetzt richtig ackern halt. Da hat er vermutlich auch eine Menge Geld reingesteckt, nicht? Hat er umgesetzt, hat nicht gefragt, macht das Sinn, ist das wichtig, ist das richtig? Kann es nicht ein anderer machen halt, nicht? Sondern ist stumpf dran gegangen, das, was er verstanden hat, am Befehl Gottes, tut er, nicht? Und das ist das Entscheidende, was ihn auch heraushebt, wo er wirklich auch in der Bibel für gelobt wird halt, nicht? Hebräer 11 heißt es, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt. Und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Also dieses Wort, Hebräer 11, Vers 7, das ist vollster Theologie. Da kannst du 4 Sonntage drüber predigen. Nicht nur, durch den Glauben hat Gott Noah Gott geehrt. Das ehren wir. Nicht nur, dass es uns dann gut geht, dass wir gesegnet werden. Wir ehren Gott, ist ja klar. Wenn der Chef einen Befehl gibt und ich als sein Knecht das tue, dann gebe ich ihm die Ehre, weil ich ja anerkenne, du bist der Chef. Und dann gilt das erste Gebot. Wenn der was sagt und ich tue es nicht, dann gebe ich ihm die Unehre halt nicht. Und das andere ist, dann werde ich gesegnet. Er baut das ja und das rettet sein Haus. Als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah, das ist das Entscheidende. Ich hatte keine Ahnung, was passieren würde, nicht? Und so ist es mit uns ja auch. Wenn Gott spricht, war zu uns himmlisches Jerusalem, hat noch kein Mensch gesehen, kein Auge gesehen, kein Ohr je gehört, nicht, was Gott für uns bereitet hat, für uns, die er lieb hat. Und trotzdem tun wir es, weil wir uns darauf verlassen. Dadurch ehren wir Gott und da werden wir unser Haus, dadurch werden wir uns retten halt, nicht? Durch den Glauben sprach er das Welt, das Urteil hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch Glauben kommt. Und dann kriegen wir auch die Gerechtigkeit, die kommt durch den Glauben eben an Jesus Christus. Und das ist das Entscheidende, der Gehorsam des Glaubens, den Noah hier hat. Nicht? Das ist dieser G3-Klang halt nicht. Ich habe am Sonntag über den B3-Klang gesprochen, im Glauben halt nicht. Buße, Beten, Bibel halt. Und das andere, geglaubt, gehorcht, geehrt. Das ist auch ganz wichtig. Geglaubt, das Wort. Gehorcht, also nicht nur geglaubt, das ist richtig, sondern auch getan. Nicht nur höre das Wort, sondern auch Täter. Und dadurch Gott geehrt, das ist was ganz, ganz wichtig ist. Und dann kommt der Segen auf mich herunter. Und ein letztes, diese Gesamtgeschichte, sie ist eine Warngeschichte. Sie ist eine Warngeschichte für uns halt. Gott sprach zu Noah, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Und das ist nicht nur damals passiert, dass nur das gehört hat, sondern das hat Gott uns auch gesagt. Uns, jetzt nicht als Einzelnen, sondern als denjenigen, die zu ihm gehören, als Christen halt nicht. Auch uns sagt er genau das Deutsche und sagt halt nicht, das wird wiederkommen halt nicht. Dieses wird sich wiederholen, wenn ich wiederkommen werde in meinem Sohn Jesus Christus und die Welt richten werde halt nicht. Nochmal dieser Text, Matthäus 24. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein, das Kommen des Menschensohnes. Denn sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heiraten, ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Dann werden zwei auf dem Felde sein, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Diese gesamte Geschichte, nicht nur etwas, was vor vielen, vielen, vielen tausend Jahren passiert ist, sondern eine Geschichte, die uns sagt, das wird genauso wieder passieren, wenn der Herr Jesus Christus wieder kommt. So, eine Minute nach 2 Minuten, schlägt gerade um, einigermaßen Punktlandung. Ich verabschiede mich von den lieben Geschwistern, die uns übers Internet zugeschaltet sind und über das Telefon. Ich wünsche euch gottesreichen Segen für diesen Abend, für die nächste Zeit. Bis Sonntag über das Internet, Telefon, seid Jesus anbefohlen. Tschüss.